and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 213, dem besten Box Podcast Deutschlands. Heute mit dabei Imanu.
Servus.
Und der Eugen.
Servus, Männer.
Es ist der 17.06.2019 und wir blicken auf die letzten zwei Wochen vergangenen Boxsports. Fangen wir an mit einem kurzrundigen Kampf. Golovkin hat sein Comeback gegen Steve Rhodes im ehrwürdigen Madison Square Garden New York gegeben. Imanu, du hast den Kampf gesehen. Hat dir Golovkin nach seinem fast ja gut einem Jahr Abstinenz gefallen oder sagst du, das war jetzt wieder der alte Golovkin, wie man ihn kennt?
Zuerst muss man sagen, der Gegner ist natürlich jemand gewesen, den man jetzt nicht unbedingt kennen musste mit Rhodes.
Findest du das also jemand, der bei Boxrec 79 war vor dem Kampf, dass der kein wirklicher Prüfstein war?
Ja, ist immer schwierig zu sagen. Er hat natürlich noch niemanden geboxt gehabt, war natürlich ungeschlagen, klar, aber ja, was ungeschlagen bedeuten kann, das hat ja auch Tom Schwarz gut aufgezeigt am Wochenende, da kommen wir ja auch noch
wo
zu.
Wo wir auch noch drauf kommen.
Genau, und von daher, ja, das ist immer so eine Geschichte. Das kann natürlich jemand sein, den man vielleicht schlechter einschätzt, als er wirklich ist. Wenn er noch keinen Prüfstein hatte, hat natürlich nicht unbedingt was zu bedeuten, dass er unbedingt schlecht sein muss. Aber klar, ich meine, wenn du bei Boxsack auf Rang 80 stehst ungefähr, dann ist die Qualität wahrscheinlich, wenn du 22 Kämpfe gemacht hast, nicht allzu hoch. Und dafür muss man sagen, hat sich Golovkin eigentlich sehr, sehr schwach präsentiert, weil in meinen Augen auch einige Runden abgegeben hat. Von den drei, die geboxt wurden, könnte man zwei Rolls geben. Und
war das nicht viel?
Ja, aber da war es ja, glaube ich, vorbei, ne? In der vierten, oder?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Meine ich. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht im Kopf ganz genau. Es war, glaube ich, in der vierten oder fünften Runde. Ich meine, in der vierten.
Ja, in der vierten.
Vierte war der TKO, ne? Genau.
Ja.
Ja, und die, also ich hatte das 29-28 für Rolls. Nach drei Runden, nach drei geboxten Runden. Und dann kam es natürlich dann zu dem TKO. Und man muss sagen, die Performance von Golovkin in den geboxten Runden war eben in meinen Augen, wenn man jetzt den Gegner betrachtet, halt eher nicht wirklich gut. Also sah sehr offen, wurde klar getroffen in dem Kampf. Und natürlich, klar, hat er dann in der vierten Runde den Kampf sauber beendet, mit einer schönen Kombination vorbereitet und dann ja, mit einer knackigen Jab dann in die Aktion noch rein und schöne straight wide und dann, ja, ist der Gegner runtergegangen. Kam nochmal hoch bei 9, war am Wackeln, dann hat der Richter ihn rausgenommen. War dann natürlich ein gutes Finish, ein schöner K.O. oder ein gutes Stoppage, sagen wir mal so. Wenn man, wie gesagt, die drei Runden sieht, die geboxt wurden, muss man
Dominanz
sagen.
Dominanz fehlte.
Ja, Dominanz fehlte und wenn man halt bedenkt, dass er dann nochmal gegen Alvarez wahrscheinlich gerne kämpfen wollen wird, muss man sagen, dass das in so einer Performance da eben nach Punkten nicht schlagen kann. Da muss er sich da was anderes einfallen lassen. Das hat man aber auch schon in den zwei Kämpfen davor gesehen. Die waren zwar eng, aber das reicht halt nicht, um ihn zu schlagen. Ja, da muss man mehr machen. Und er wird halt auch älter und nicht jünger und von daher ist es ein Pflichtsieg gewesen, den er landen musste. In den ersten vier Runden K.O. sieht auf dem Papier gut aus. Aber ja, ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Dominanz und Aktivität erwartet in den ersten Runden.
Wie gefiel denn die Dominanz von Tyron Zeuge gegen Adnan Silvera in den EBU-Kampf im Supermittelgewicht?
Ja, hat er natürlich gewonnen, den Kampf, sage ich mal. Und das natürlich auch überzeugend. Aber auch hier muss man sagen, der Gegner, also ich kannte ihn nicht mal, bevor er jetzt gegen den Zeuge geboxt hat. Adnan Silvera war überhaupt kein Begriff für mich. Ich weiß nicht, Boxrec, wo der platziert ist, der Adnan. Ich glaube, irgendwo jenseits der Top 50.
Also Stand jetzt 17.06. ist er auf Platz 70. Das heißt, er wird wohl ein bisschen höher gewesen sein.
Ja, so um den Dreh dann. Ne? Ich meine, hat er auch nichts im Rekord. Ich glaube, bester Sieg gegen Hilario. Das ist ein 17-6-Mann gewesen. Ansonsten hat er nur gegen 0-1, 0-15, 4-8, 2-5, 8-9, 0-2, 1-1 Leute gekämpft. Also gegen zwei Leute geboxt, die positiv waren.
Und gegen einen Rui Manuel Pavanito aus Portugal hat er sogar verloren und der ist auf Boxrec 264.
Genau, hatte 8-8 Bilanz. Und
aber er konnte einen Sieg gegen Albert Ulrich erzielen, einen 0-15 Mann.
Ja.
Den besiegte er nach Punkten.
Sogar nach Punkte eindrucksvoll gemacht, ja.
Ja, stimmt. Ja.
Auf 4 Runden.
Er hat nur 4 Runden gekämpft eigentlich, ne? Bis zum 10. Kampf. Und dann
also Prizefighter-Turniere, so eine Art wahrscheinlich.
Also Albert Gegner Ulrich, habe ich jetzt gesehen, hat ein No-Rating bei Boxrec und hat 30 Niederlagen und keinen Sieg.
Ja, wie gesagt, dieser Gegner ist halt, das ist natürlich schön ausgewählt gewesen. Er hat nicht mal eine K.O.-Bilanz, also nicht mal irgendwas in den Fäusten, wenn du schon solche 0-15 Gegner und 0-8 und 0-2-5 nicht ausnocken kannst. Ja, dann weißt du Bescheid, was das für eine Ansetzung war. Absoluter Pflichtsieg und Zeuge hat halt den Gegner auch noch 10 Runden stehen lassen, das muss man noch dazu sagen. Also, ja, Pflichtsieg, mehr auch nicht. Ich denke, mehr Bedeutung braucht der Kampf auch gar nicht. Klar hat er die Runden gewonnen, vielleicht bis auf 2, wo man vielleicht dem Severa die geben kann, aber ansonsten war das natürlich dominant genug und Hausaufgaben gemacht, aber wie gesagt, das ja. ist natürlich auch...
Björn Schick hatte auch geboxt um den Mittelgewichtstitel des BDB. Jürgen Brehme hat mal wieder gegen einen handverlesenen Gegner kurzrundig Schluss gemacht und Jack Kulkai hat auch 8 Runden lang gezeigt, dass er Stefano Castellucci einem Gelegenheitsboxer haushoch überlegen war, aber es fehlte halt einfach der Bums. Ja, also das ist alles jetzt keine Kämpfe, die man gesehen haben muss. Aber wenn man mal samstagsabends zu Hause gesessen hat und nichts zu tun hatte, kann man die sich ruhig geben. Aber wie gesagt, in meinen Augen hat man da nichts verpasst oder irgendwas wirklich über Boxen gelernt. Der zeitgleich ungefähr in Lettland fand auch eine Veranstaltung statt im Rahmen des World Boxing Super Series Turnier, wo unter anderem Junil Dortikos gegen Andrew Tabiti geboxt hat. Dieser Kampf ging nicht über die volle Distanz. Imano, möchtest du was dazu sagen?
Ja, kann man machen, klar. Ist, glaube ich, ein Halbfinale gewesen, Halbfinalsansetzung.
Genau, also die Sieger der jeweiligen Kämpfe sind im Finale.
Korrekt. Und ja, natürlich eine sehr, sehr gute Ansetzung auf jeden Fall. Dortikos kennt man ja bestimmt noch aus den Kämpfen, zum Beispiel gegen Gassiev oder Kudryashov. Sehr starker oder schlagstarker Mann, der K.O.-Doktor genannt. Ja, eine Niederlage in seinem Rekord, die war gegen Gassiev, 12. Runde, war eng, damals bis zum Abbruch, sehr, sehr eng auf den Scorecards auch, also schon ein sehr starker Mann und ja, gegen Andrew Tabitin kennt man, das ist ein Schützling von Floyd Mayweather, ungeschlagen, 17-0 Mann vor dem Kampf gewesen, muss man sagen, der war dann doch ziemlich chancenlos gegen Dortikos, hätte ich vor dem Kampf nicht gesagt, weil der eigentlich relativ einen guten Eindruck machte eigentlich so im Aufbau, auch gegen Coyote zum Beispiel gekämpft, gegen Steve Cunningham gekämpft, kennt man ja bestimmt auch noch, hat er eindrucksvoll nach Punkten gesiegt, hat kaum eine Runde abgegeben, sehr starker Mann eigentlich, aber gegen Dortikos sah der doch irgendwie überhaupt nicht gut aus, ich weiß nicht, also bis zum K.O.
Hat er kein Land gesehen?
Nee, bis zum K.O. in Runde 10, ich weiß nicht, wenn er ein, zwei Runden vielleicht ihm gibt, dann ist das gut. War absolut boxerisch unterlegen, kam nie in den Kampf, hatte irgendwie keine Workrate, hat kaum stattgefunden und hat ja, von Dortikos jede Runde harte Hände nehmen müssen. Und bis zum Runde 10, dann ist er natürlich nochmal ein bisschen offensiver geworden, auch schon in der 9. Hinten raus hat er ein bisschen was probiert, ja, und ist dann in der 10. Runde in eine ganz knackige Hand gelaufen von Dortikos und ja, wurde sogar als K.O. des Jahres betitelt, teilweise von vielen Leuten auch bei YouTube, die da sagen, das war durchaus K.O.-würdig, wir sind K.O. des Jahres aktuell. Kann man
sagen. Sah auf jeden Fall gut aus.
War eine schöne Hand, genau. Und der war dann auch noch eine halbe Minute am Boden und war total, total weg. Ging dann wieder, haben sie wieder auf die Beine bekommen und es geht ihm auch anscheinend wieder ganz gut. Aber es war ein knackiger K.O. und eine eindrucksvolle Vorstellung von Dortikos.
Aber man muss das auf jeden Fall schon so erwähnen, wie du das gesagt hast. In den letzten 2 Wochen waren ja auch 2 Kämpfe mit Boxern, die danach im Koma gelandet sind. Wie hießen die noch?
Gute Frage.
Der eine war ja ein...
das nur beiläufig gelesen.
Ach Gott, wie hießen die denn jetzt nochmal? Der eine war ja ein ehemaliger Weltklasse-Boxer, aber auch schon über die 40. Wer ist er denn noch? Auf jeden Fall beides auch aus den niedrigen Gewichtsklassen.
Ja, die Federgewichtler und sowas da. Das Namensgedächtnis nicht on point.
Gerade ja, vielleicht habe ich auch zu viel auf den Kopf gekriegt.
du warst auch schon punch drunk oder vielleicht hat der Ringrichter auch nicht aufgepasst bei dir.
Ja. Weiß man nie, was da ist.
Oder vielleicht war ich ja doch eine Zangengeburt, weiß man nicht.
Kann auch sein, wenn man das so kräftig gedrückt hat. Ne?
Ja, ist ja egal. Kommen wir mal auf den Hauptkampf zu sprechen, ja. Denn der hat ja auf jeden Fall auch, ist auch, sagen wir mal, diskussionswürdig.
Ja, sogar sagen. Kontrovers, kann man fast sagen, oder?
Mhm. Genau, da kann doch auch der Eugen dann vielleicht mal direkt mit anfangen.
Ja, schwierig, also. ja, also, wie soll ich sagen? Also, in der ersten Runde, ja, ich meine, man kennt beide, es passierte in der ersten Runde so viel nicht, die. Aber was dann in der zweiten Runde passierte, das war wirklich krass. Also, ja, da fing das ganze Drama quasi an. Man kann sagen, ja, Golovacki hat bei Bredis so ein bisschen gehalten und auf den Hinterkopf geschlagen. Nach dem Break, oder Stop hat Robert Byrd gerufen, Stop, und der hat danach geschlagen. Oder so kurz vor der Aktion hat er zumindest Stopp gerufen. So während er gerade in der Schlagbewegung war oder ausholte.
Ah ja, Sepp Judah war derjenige, der eine Hirnblutung hatte.
Ah. Genau, der wurde ja vorzeitig gestoppt, ne? Ja. Richtig.
Genau, nur so als Ergänzung. Auf jeden Fall schlug Golovacki nach dem Stopp-Ruf von Robert Byrd oder während des Stopprufs, das war auf jeden Fall eng. Zeitlich und er schlug er auf jeden Fall auf den Hinterkopf von Bredis, was Bredis nicht gefiel. Und er schlug dann zurück mit dem Ellenbogen an das Kinn von Glowacki. Also wirklich, das kann er eigentlich nicht zum ersten Mal gemacht haben. Also der kann schon. Und hat ihn auf jeden Fall richtig gut erwischt am Kinn. Und in der Zeitlupe sieht das Ding viel krasser aus als in Realgeschwindigkeit. Da habe ich es nicht so krass empfunden, aber wenn man das Ding in Zeitlupe sieht. Junge, Junge, das war schon ein Volltreffer. Und ja, und danach ja, geht er runter und Robert Byrd zieht Bredis einen Punkt ab, aber er fordert ihn dann quasi auch wieder aufzustehen und weiter zu boxen und das dann auch passiert. Und ja, zum Ende der Runde, die nächste große kontroverse Sache, die Ringglocke ertönte. Aber Robert Byrd stand einfach tatenlos da so rum im Ring und hat nichts gemacht. Und die beiden haben einfach munter weitergeschlagen. Und ja, Bredis, ja, ne, erwischte dann Glowacki nochmal. Und also total skurril. Ich weiß nicht, was mit Robert Byrd da los war, warum der einfach nicht mit der Ringglocke dazwischen gegangen ist. Kannst du das erklären, Imanu? Was war da mit dem Ringrichter?
Ja, der Ringrichter hat das anscheinend wohl nicht gehört. Er hat, nachdem die Runde dann zu Ende war, gut, die war schon länger zu Ende, aber als dann tatsächlich zu Ende war und vom Ringrichter dann die beiden Boxer in die Ecke geschickt wurden, hat er ganz klar auf seine Ohren gezeigt, dass er die Glocke nicht gehört hätte. Aber das ist natürlich absolut unverständlich, weil die ist in einem durch, die ist nicht einmal geläutet, sondern die ist in Dauer geläutet worden, 10 Sekunden, 20 Sekunden, nachdem sie angefangen hat zu läuten. Der Kampf wurde einfach nicht vom Ringrichter unterbrochen. Das ist natürlich Wahnsinn, also dass man das nicht hört. Das war nicht zu überhören. Keine Ausrede. Ich weiß nicht, was der Ringrichter sich da gedacht hat. Und ja, auch die Kommentatoren haben gesagt, Ref, what the fuck? Er ist einfach nicht dazwischen gegangen. Ja, also nicht zu erklären. Also natürlich zu erklären schon, weil der Ringrichter halt auf seine Ohren gezeigt und er sagt, er hat es nicht gehört, aber das ist natürlich.
Ja, vielleicht war, ich meine, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und vielleicht wäre er gedanklich noch so bei der ersten Aktion, ne?
Es war halt eine schwierige Situation.
Oder auch vielleicht genau ganz woanders, war bei seiner Steuererklärung.
Ja.
Oder hat überlegt, wo hab ich denn nochmal geparkt?
Naja, das kann sein.
Ja.
Die Birds sind halt merkwürdig. Die Punktrichterin ist ja auch nicht die Beste. Die Frau von ihm ist ja auch schon irgendwie disqualifiziert für irgendwie, ne? Eine gewisse Zeit wegen skurrilem Urteil. Also, ja, was soll man dazu groß sagen? Also natürlich, der Ringrichter hat in dem Kampf zwei eklatante Fehler gemacht. Das war zum einen der Ellenbogenschlag, natürlich klar, ging auch einen Hinterkopfschlag voraus. Allerdings, ja, nach Regeln ist halt ein Nachschlagen eine Ermahnung, wenn es das erste Mal passiert. Und wenn es dann halt nochmal passiert, dann kann man nochmal ermahnen oder halt einen Punkt abziehen, so ist das Regelwerk. Aber dieser Ellenbogenschlag ist eine Aktion, wo man, also entweder, wenn man ganz nett ist, kann man das mit 2 Punkten belegen. Wurde in dem Fall aber nur mit 1 Punkt belegt. Das ist ein schweres Foul, laut Regelwerk. Kann man mit 2 Punkten belegen. Und wenn der Glowacki in dem Fall da liegen bleibt, muss eigentlich eine Disqualifikation folgen. Denn, ja, das Ding war hart. Also voll mit dem Ellenbogen ans Kinn. Ich kann mich noch erinnern, früher bei Ulf Kirsten gegen Thomas Linke gab es genau die gleiche Aktion. Muss man mal bei YouTube eingeben, Thomas Linke gegen Ulf Kirsten, da kann man das sehen. Genau der gleiche Ellenbogenschlag, dem hat es damals den Kiefer durchgebrochen, dem Thomas Linke. Kirsten wurde daraufhin 3 Monate vom DFB-Sportgericht gesperrt. Und das war eine ähnliche Situation. Brutales Foul, für mich eine Disqualifikation in dem Fall. Aber der Referee geht zu dem am Boden liegenden Glowacki hin und sagt, stand up now and fight. Und das geht halt gar nicht. Also er kriegt erstmal 5 Minuten Zeit, ne, wegen dem Foul erstmal, die stehen ihm zu. Hat er nicht bekommen, das ist der erste Regelverstoß. Vom Ring nicht da falsch geahndet. Dann sind das Minimum 2 Punkte Abzug und nicht einer. Wegen einem ganz klar brutalen Foul. So, und wie gesagt, die 5 Minuten nicht gekriegt, ja, Disqualifikation schon mal gar nicht. Der Kampf geht dann weiter, dann ertönt die Glocke und ja, er ist natürlich klar, schwer angeschlagen noch, auch er ist nochmal K-downed worden nach dem Ellenbogenschlag 20 Sekunden später und war natürlich komplett over the place, stehend K.O. und die Glocke ertönt und ja, Bredis, klar, feuert natürlich dann weiter und ja, Golovaki geht dann nochmal schwer runter. Also, ja, war natürlich dann im Arsch, ne? Also, sag mal, ja, der war ja völlig weg, hat sich dann nicht mehr holen können. In der Rundenpause hat er nochmal versucht, da mitzuschlagen, dann in Runde 3 am Anfang und ist dann nochmal hart getroffen worden und dann aus dem Kampf genommen worden. Also, er wurde durch das Foul in meinen Augen sehr hart beeinträchtigt, angeschlagen, ist dann auch, wie gesagt, ein paar Sekunden später direkt auf den Boden gegangen. Und das war alles Folge des Ellenbogenschlags, finde ich. Ist auch, wie gesagt, jetzt ein Protest eingelegt worden gegen die Wertung. Ich denke, es wäre fair, wenn man das als No-Contest werten würde im Nachhinein. Aber ja klar, wir sind uns einig, dass das nicht passiert, weil es ein Turnier ist. Das passt nicht mehr in die Turnierplanung rein. Müsste man das nochmal in 3-4 Monaten neu ansetzen. Geht nicht vom Turnier, von der Turnierorganisation her. Der Ablauf ist ja klar geplant, wann das Finale stattfindet und so. Und das würde nicht gehen. Also wird es auch nicht passieren. Aber
frage ist auch, ob du die überhaupt in 3 Monaten nochmal so schnell fit kriegen würdest dafür.
Ist die andere Frage. Ist die andere Frage. Wobei gut, das Finale müsste der Brites ja sowieso in dem Zeitraum boxen. Von irgendwie, ich weiß gar nicht, ist in den nächsten 4 Monaten.
Ja, aber ob der Glowacki nach Kopfstoß etc., ob der das noch, ob der so
schnell fit wird. Ja, das ist richtig. Deswegen, das wird wahrscheinlich.
Genau, eigentlich müsste der ja auch gesperrt werden durch die Niederlage.
Oder? Ja, wenn es fair wäre, definitiv. Also für mich, wie gesagt, war es eine Disqualifikation. Ich finde auch, soll man auch keine Punkte mehr abziehen. Das ist ein brutales Foul. Da kannst du einem den Kiefer mit durchbrechen. Das kann man ja selbst mal probieren, wenn man dem jemand mal einen Freund davon den Ellenbogen mal mit voll durchzieht, ins Gesicht schlägt. Aber wenn er nicht austrainiert ist, der hat ein Problem danach. Für mich ein ganz klarer DQ und der Ringrichter gehört mal für ein Jährchen.
Hat das nicht der Sänger von Rammstein letztens auch gemacht bei irgendjemandem? Da war doch mal in den Nachrichten.
Ja, genau. Das hat er auch einem den Kiefer gebrochen, ja. Aber ich glaube, der hat es mit der Faust hingekriegt. Mit Ellenbogen ist ja noch mal krasser.
Nee, ich glaube, der hat das wohl auch irgendwie mit dem Ellenbogen gemacht. Deswegen.
Ah, okay.
Ja, aber jedenfalls stand das so in den Medien.
Mhm. Naja, jedenfalls der Ringrichter, wie gesagt, mit sehr vielen Fehlern, Glocke nicht gehört, keine 2 Punkte abgezogen, beziehungsweise keine DQ ausgesprochen und den Boxer, was ich halt am schlimmsten fand, nicht die 5 Minuten gegeben. Nach einem Foul hat er die. Darf er 5 Minuten, wie nach einem Tiefschlag auch, hat er 5 Minuten Zeit, um sich zu erholen. Und die wurde ihm nicht gegeben. Er musste sofort weiterkämpfen. Aufstehen, zack, in die Ecke und wieder los. Das geht nicht. Das ist unfassbar, was da passiert ist. Für mich ein absoluter Skandal. Und wenn das wirklich so jetzt dann durchgehen wird mit dem Sieg für Bredis, wäre das für den Sport ein Schlag in die Fresse. Weil das,
ja, ich weiß nicht. Es ist halt schwierig. Weil, ich meine, Glowacki war ja eigentlich der, ich will sagen, angefangen hat. Er hat ihn quasi gehalten und auf den Hinterkopf geschlagen.
Ja, aber das rechtfertigt ja keinen Ellenbogenschlag.
Nee,
muss ist, nein. Gehen, aber, Punkt abziehen und dann ist die Sache erledigt.
Aber es war ja eine so Ungerechtigkeit, gerechtfertigt ja keine andere. Aber er hat das irgendwie eingeleitet. Glowacki war böse deswegen und hat ihn dann erwischt. Und Oh, also es ist ja halt schwierig, ne? Und alles, was danach kommt, da kannst ja Brindis auch wieder keinen Vorwurf rausmachen. Also
Ja.
so ein No-Contest wär da wahrscheinlich schon angebracht, ne?
Naja, sag ich ja, nur konntest du mal. Und das ist
Aber
ja das wie bei Tyson gegen Holyfield ja auch so. Da kann man ja auch sagen, ja gut, der Holyfield hat den so oft mit dem Kopf gegen sein Augenlid gepollert, bis der Tyson dann durchgedreht ist und hat ihm das Ohr abgebissen. Aber es rechtfertigt halt dann das Ohr abbeißen nicht. Hat der Ringrichter auch damals gesagt, okay, der wird disqualifiziert. Der kann auch nicht sagen, ja, Holyfield hat vorher mit dem Kopf gestoßen. Ja gut, hat er gemacht. Aber es ist nun mal so, das Ohr abbeißen ist halt schon, oder ja, dann ein Stück rausbeißen ist schon krasser, als wenn man mal mit dem Kopf ein bisschen da irgendwie da reinbattet so. Das ist ein ganz normales Foul im Boxenhals, so ein Hinterkopfschlag. War jetzt auch nicht brutal oder so. Ja, das war ja einfach so, keine Ahnung. Brindis hat das gesehen, dass der Schlag kommt, ist weggeduckt und dann auf den Hinterkopf. Ja, mei. Das passiert ja alltäglich im Ring, aber so einen Ellenbogen ins Gesicht habe ich jetzt noch nie gesehen. Also.
Ja, das ist alltäglich, aber das Problem ist halt auch, dass das so nach dem Stoppkommando kommt, der Schlag auf den Hinterkopf und der hatte natürlich keine Folgen. Also normal kannst du dafür auch einen Punkt abziehen, ne?
Richtig.
Ne? Also es waren im Grunde zwei Sauereien,
Ja.
nur das war halt irgendwie Karma, so Bad Karma, keine Ahnung, für Glowacki, dass er das Ding dann ge gekriegt hat, ne? Also es ist nicht so einfach, also ich denke auch, da wäre ein No-Contest.
Er hätte sich einfach auch klüger anstellen müssen. Ich wäre an seiner Stelle
Ja.
einfach da liegen geblieben, wenn ich mir aufgestanden. Wäre mir völlig egal, auch wenn er mich auszählt, soll er mich auszählen. Aber das kann man nach dem Kampf dann hinkriegen. Wenn das so endet, dann kriegst du das definitiv hin. Aber gut, so hat er weitergeboxt. Ja, das ist dann wieder schwierig, ne? Das ist dann wieder
Ja.
schwierig. Einfach in so einem Fall liegen bleiben, einfach sagen, so, Ellenbogen, das ne, dann ist. Also Dimitrenko, der wäre nicht mehr aufgestanden. Das ist auf jeden
Ach.
Fall safe. Der wäre nach 10 Minuten da weinend im Ring liegen geblieben,
Hätte den
aber.
sterbenden Schwan gegeben.
Ja, es wäre auch cleverer gewesen. Aber klar, gut, Glowacki hat Angst, dass er das dann als Niederlage gewertet bekommt. Und es ist eine schwierige Situation. Ne? Auf jeden Fall ein sehr, sehr heißblütiger Kampf in den 2 Runden, oder 3 Runden, die geboxt wurden. Kann man sich einfach mal angucken und sind schon Emotionen drin gewesen. Ja, mit
Also, das
skurrilem
ist wiederum eine
Ausgang.
Veranstaltung, die hätte man sehen sollen.
Ja, definitiv. Code des Jahres plus diese skurrile
Der Sonde sei Dank, dass
Abbruch.
das auch in Deutschland ging. Vielleicht noch zu erwähnen: Noel Gewohr hat auch, oder ja, heißt er, also bei Boxrec heißt er noch Noel Gewohr, aber eigentlich.
Ja, er ist ein Nobelgeber. Das bleibt auch egal, wie er sich nennt. Das kannst du nicht einfach machen, sich umnennen. Das ist eine Schweinerei.
So wie Manuel
Also,
Char?
genau, das geht nicht. Er ist Nobelgeber. Punkt.
Okay, hat
aber
auch
ich kann, würde
geboxt,
ihm
noch
raten, sich
nicht
vielleicht
den
Haxi
Adler.
zu nennen.
Ja, so
Genau,
ist halt
Haxi.
grausam. Das ist grausam.
Also, das fände ich gut.
Es sollte sowieso mehr Haxis geben. Ne?
Ja.
Gut, kommen wir auf eine andere Veranstaltung. Die fand in Las Vegas statt. Auf
Ei.
der Undercard kämpften unter anderem Michaela Mayer, Peter Kadirou, Cem Kilic und im Hauptkampf, ne, beziehungsweise noch im Vorkampf kämpften Sullivan Barrera gegen Jesse Hart. Und Barrera hat den Kampf via UD gegen Jesse Hart verloren. Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Naja, aber den Kampf habe ich selber jetzt nicht gesehen. Ich habe mir nur den Tyson Fury gegen Tom Schwarzkampf angeguckt. Ja, ich bin ganz froh, dass ich nicht extra dafür wach geblieben bin, sondern mir das am nächsten Morgen in der Wiederholung bei YouTube angeguckt habe. Wie
Oh,
geht es euch da bei euch?
ich bin wach geblieben, oder?
Bereust du's?
Ja, ich meine, ich habe ja das Sullivan Barrera auch gesehen, vielleicht können wir es kurz abhandeln. Jesse Hart hat auf jeden Fall verdient nach Punkten gewonnen. War eine sehr starke Leistung gegen Barrera, der ja auch wirklich kein schwacher Mann ist und vorher halt auch nur gegen Ward und Bivol verloren hatte. Zwei brutale Leute und also von Jesse Hart, das war schon sehr, sehr stark, was er da gezeigt hat. Also kann man nur sagen, Respekt. Also das war schon sehr ordentlich. Ja. Aber der andere Kampf war dann doch ein bisschen anders, ne?
Ja, so könnte man das umschreiben. Imanu, sag du mal was dazu.
Ja, Tom Schwarz.
Bist du
Da
jetzt gerade in dich gegangen?
fehlen mir die Worte, ja. Das zu was sagen muss. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Ja, ich meine, klar. Wenn man den Ausgang jetzt betrachtet, da zweite Runde, TKO gegen Tyson Fury, man sieht dann, Pianeta steht die volle Distanz. dann ist das natürlich schon auf den ersten Blick erstmal ernüchternd, ne, aus deutscher Sicht, klar. Wenn er dann gegen Tyson Fury in der Runde 2 verliert, wer verliert gegen Tyson Fury in Runde 2? Das muss man halt mal so hinterfragen, niemand eigentlich. Ne? Das ist schon Wahnsinn.
Ja, du hast schon bei Tyson Fury auch einfach gesehen, so ab Ende der ersten Runde, da war null Respekt.
Ja, ja,
da war kein, die Deckung das Abtasten war da schon erledigt, weil er schon gemerkt, da passiert nichts. Der fing da ja mit Mätzchen an, wie früher Muhammad Ali, der einfach mal so 14 Schläge weggeduckt hat. Gut, so viele waren das jetzt bei ihm jetzt nicht, aber...
Ja, 5, ja.
Musste trotzdem erstmal können.
Ja, musste erstmal können. Und da sieht man dann halt dran, ja, dass Tom Schwarz eben dann genau das ist, was wir ja auch schon auf dem Box-Podcast gesagt haben, eben nichts. Ne? Also er hat es probiert, er hat Mut gehabt, das muss man schon sagen. Er hat versucht, da offensiv zu boxen, denn er ist auch nicht in Doppeldeckung hingestellt und hat dann versucht, irgendwie Runden zu nehmen, sondern er hat schon versucht, da hinzugehen, Fury zu treffen. Das muss man ihm schon dann, sag ich mal, naja,
anrechnen
auf jeden Fall oder anrechnen, genau.
Gut fand ich die Nummer mit dem Snickers beim Wiegen.
Stimmt, ja, der Vorspann war besser als die Hauptgarde in dem Fall. Ne? Ja. Ja, zum Kampf, wie gesagt, Mut, ja, er hat es versucht, aber klar, er ist limitiert und das wusste man ja auch schon vorher, dass es dann nach 2 Runden endet. Gut, das hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, schon gedacht, dass er da in die 6., 7. kommt oder so zumindest. Aber ja, dass es dann so schnell geht, zeigt natürlich auch, dass Fury wieder erstmal in guter Form ist, da man auch in den Bewegungsabläufen von Fury war körperlich auch nochmal fitter als gegen Wilder, finde ich. Gute Bewegungsabläufe gehabt, gute Workrate, gute präzise Schläge. Da ist die Koordination auch wieder ein bisschen besser geworden jetzt durch die letzten Monate im Training. Und ja, Schwarz ist auf der anderen Seite dann eben kein Gegner. Und die beiden Komponenten zueinander noch ein fitterer Fury und noch viel schwächere Gegner als der letzte von Fury. Also Wilder, ja, führt dann dazu, dass Fury die Hausaufgaben gemacht hat, ein Statement gesetzt, 2. Runde. Das ist natürlich schon mal ganz gut für ihn gewesen. So ist er in Amerika jetzt ein bisschen, ne, vielleicht noch ein bisschen gehypter nach so einem Ding gegen den Ungeschlagenen. Auf dem Blatt Papier ist es ja immer ein ungeschlagener Boxer gewesen, Tom Schwarz. Und ja,
das stimmt. Er ist ungeschlagen, aber das ist auch nur die halbe Wahrheit.
Das ist die halbe Wahrheit, genau. Es sieht dann halt zuerst mal so im Rekord ganz gut aus, wenn du den 22-0 Mann da stehen hast. Sodass, ja, es ist natürlich... gutes Matchmaking gewesen.
Aber Tyson Fury, so vor dem Kampf war der echt gut, wie er schon, dass er jetzt eigentlich nur noch in Amerika boxen wird und sich dem Markt anpassen wird, dass er jetzt gesunde braune Haut haben will und sich den Penis verlängern lassen will.
Ja, ist schon geil.
Also, musst du so den also Ami, Promotion kann der.
Ja, yeah, ist halt eine lustige Figur, so, der sich gut darstellen kann und
promoten. Vor allem, wie er in den Ring kam, ne? Mit ja, Levin ja. In Amerika, das ist ja, traumhaft, oder?
Die Zeugs, was er anhatte.
Ja, ja, der sah ja aus wie hieß der? Apollo Creed in den Rocky-Filmen.
Mhm. Ja, 1:1, er hat genauso getanzt auch und so, ein Traum, wirklich.
Stimmt, in Rocky 4 war das doch, wo Ivan Drago mit dem Ring hochkam und er kam mit dieser Bühne mit James Brown runter.
Ja, genau.
Ja, war auf jeden Fall eine gute Vorstellung, ich denke mal, muss schon sagen, dass Fury auf jeden Fall in einer noch besseren Verfassung, denke ich mal, auch körperlich hat man gesehen, ist. Auch von den Bewegungsabläufen hat man jetzt natürlich nicht so viel gesehen, aber das, was man gesehen hat, war schon geil, auch mit dem Auspendeln der Schläge so, dass auf jeden Fall da nochmal ein bisschen was draufgepackt wurde zum Wilder-Kampf. Und ja, geben wir uns nochmal 3-4 Monate mehr und dann ist er vielleicht wieder topfit und dann müssen große Kämpfe her. Und es ist wohl in Mache, dass Fury als nächstes gegen Jermell Miller kämpfen wird. Wohl.
Oh, 2 Ex-Doper, warum nicht?
Ja, kann man machen. Und ich finde den Kampf auch gar nicht so unattraktiv, weil der Miller kann A nehmen und B kann er pressen und arbeitet sehr gut zum Körper. Und da bin ich mal gespannt, ob das einem Fury schmeckt, wenn da ein Gegner auch dauerhaft zum Körper arbeitet und Fury vielleicht dann irgendwann, also wenn er, ich denke, Miller könnte da gute Treffer landen, ist ja ein Buddy-Snatcher so, und wenn der Fury dann vielleicht nicht mehr die Luft hat, so in ab 5., 6. Runde, nicht mehr so flink auf den Beinen ist und Miller kann ihn stellen, könnte ein sehr gutes Duell werden, auch ziemlich groß Miller, also das wäre eine sehr geile Ansetzung. Auch für Amerika, ich kann da nur sagen, macht das Ding on, also in Amerika Miller gegen Fury, das wäre schon richtig geile Ansetzung, auch vom Style. Einer, der halt nur boxen will und wegläuft, ein anderer macht Presser, Druck und läuft hinterher. Also, coole Ansetzung. Ich hoffe, dass das dazu kommen wird.
Gut, erwähnenswert noch im Rückblick waren die Kämpfe am 15. Juni in Hamburg. Da hat die wieder gegründete Universum Promotion Kämpfe gemacht mit Artem Harutyan und den Kraftbrüdern. Alle haben sie ihre Kämpfe gewonnen.
Nein.
Kraft, Harutyan, Hoffmann, Kraft haben doch alle gewonnen.
Das ist ja überraschend.
Ach, ach so meinst du das?
Ja.
Du bist also richtig. Schockiert.
Ja. Begeistert quasi.
Was können wir noch erwähnen? Ah ja, Josh Warrington hat gegen Kid Galahad gewonnen, Split Decision. Aber sonst gibt's da auch wirklich nichts wirklich zu erwähnen. Damit würde ich sagen, ist der Rückblick vorbei. Kommen wir auf die Vorschau. Ein richtiges Schmankerl mit, mit High-End-Boxern haben wir am 21. Juni in Italien. Da kämpft der ehemalige WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht Giovanni De Carolis gegen den allseits bekannten Koren Gevor um den WBC Council International Supermittelbetitel.
Oh. Das ist ein Titel, oder?
Ich glaube nicht, dass der im deutschen Fernsehen zu sehen ist. Ich sehe auch nur Television ist Italy Sport Italia Numero Uno. Ja, das wird wahrscheinlich irgendein Stream sein, wer den Kampf denn gucken will.
Genau, und wer ihn gewinnt, schwierig zu sagen.
Ja, beides schon ziemliche Schlachtrösser.
Ja, und De Carolis ist wahrscheinlich nach den Siegen über Feigenbutz, ich meine, den ersten hat er eigentlich auch gewonnen, vielleicht so ein bisschen overrated, vielleicht so für den manchen Fan so, aber er ist natürlich auch ein Mann von, ja, Euro-Level. Und Gevor ist natürlich jetzt auch schon 39, gut, hat seine letzten Kämpfe gewonnen, ja. Gerade gegen Poljakow, das war gut, aber der letzte Kampf, ja. Aber es ist natürlich auch ein Mann, der vielleicht besser war, als man so dachte. Also, das könnte schon ein echt enges Ding werden und schwierig zu sagen, wer da gewinnt. Ich würde natürlich sagen, De Carolis ist wahrscheinlich durch den Heimvorteil, weil Gevor jetzt auch nicht so die große Power hat. Deswegen würde ich einfach mal tippen, De Carolis Punktsieg, aber schwierig, wird man sehen.
Am 23. Juni ist in Las Vegas wieder eine Veranstaltung. Dieses Mal von TGB Promotions von Tom Brown. Der Kampf wird auf Fox in Amerika übertragen. Und dort kämpft Guillermo Rigondeau gegen Julio Cesar. Ein 4-Sterne-Kampf bei Boxrec. Also wer sich für die kleinen Kämpfe, also Gewichtsklassen interessiert, der dürfte auf jeden Fall hier mit gut bedient sein. Aber ich denke mal, obwohl andererseits... Ah, Rigondeau ist auch nicht mehr der Jüngste. Könnte auch eng werden.
Ja, muss man sehen, ne, wie gut Rigondeau noch in Form ist. Ich meine, Lomachenko hat ihn natürlich schon ziemlich auseinandergeschraubt.
Was zumindest jetzt aber auch keine Schande ist.
Nein, natürlich nicht, aber...
Ja, man jetzt, wobei man jetzt sagen muss, man hat aber nicht damit gerechnet. Man hat ja schon gedacht, Rigondeau könnte aufgrund seiner wirklich erstklassigen Ausbildung als Kubaner natürlich auch, Ausbildungsberuf Kubaner, aber seiner boxerischen Schulauskur da deutlich mehr besser gegenhalten. Aber das war erstaunlich wenig. Oder sagen wir mal, erstaunlich zahnlos.
Ja. Von daher, ja gut, Julio Cea ist natürlich jetzt auch,
ja. Muss man gucken.
Ja,
Anderer Kampf am 29. Juni findet in Houston, Texas statt. Der wird auf Showtime übertragen. Dort verteidigt im Mittelgewicht Jermall Charlo seinen Interims-WBC-Titel gegen Brandon Adams. Ein Mann, 21-2, ist auch ein 4-Sterne-Kampf bei Boxrec. Adams hat, was hat er denn so in seinem Rekord drin? Die zwei Niederlagen sind gegen Willie Monroe Jr. und gegen John Thompson. Hat aber auch Siege gegen Shane Mosley drin, Eric Walker und Tyron Brunson. Boah, könnte ein interessanter Kampf werden. Hat eine verhaltene K.O.-Quote, also gehe ich da, denke ich, schon mit Charlo.
Ja, der zuletzt gegen Korobov vielleicht auch nicht so überzeugt hat, aber sollte schon machen eigentlich.
Ja.
Normalerweise.
Der interessanste Kampf aber eigentlich in den nächsten zwei Wochen, finde ich, aus meiner Sicht, der stattfindet, ist der im Dunkin' Donut Center in Providence, Rhode Island, das ist an der Ostküste. Dort veranstaltet Eddie Hearn, Match von Metro Boxing, eine Card, wo im Hauptkampf Demetrius Andrade seinen WBU-Titel im Mittelgewicht gegen Maciej Solecki verteidigt. Solecki, ein Boxer, den wir noch kennen aus seinem Kampf gegen Jack Kulkai. Also wenn Jack Kulkai gewonnen hätte, dann wer würde er ein Rematch quasi gegen Demetrius Andrade im Mittelgewicht machen? Das ist ein interessanterer Kampf, finde ich. Also da möchte ich mich gar nicht so festlegen. Solecki ist schon unangenehm. Und Andrade ist jetzt nicht der Überpuncher.
Das ist richtig, aber Andrade für mich auf jeden Fall schon der bessere Boxer. Und ja.
Joshua auch.
Das ist richtig, aber weiß ich nicht. Ich würde schon mit Andrade gehen, weil ja, ich würde sagen, einfach Punktsieg Andrade. Weiß ich nicht, dass Solecki ihn klar auspunktet, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass den vorzeitig besiegt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass Andrade Solecki ausnockt oder vorzeitig besiegt, daran kann ich, glaube ich, auch nicht. Also, ne, also. Wer mit Jacobs über die Runden geht, der geht nicht gegen Andrade K.O. Also, ja. Ist halt die Frage, Andrade ist halt auch in den USA jetzt nicht so die große Nummer und ja, wo Polen in Amerika kämpfen, das ist auch mal viel los. Also weiß ich gar nicht mal, ob er wirklich so zwingend die Punktrichter auf jeden Fall hinter sich hat. Ich hoffe da mal einfach ein faires Urteil, aber ja, wenn es fair zugeht, also würde ich einfach.
Das ist für mich der interessanteste Kampf des Wochenendes. Und interessant ist auch Joseph Parker gegen Alex Liepai. Da bin ich mal gespannt, ob es Parker schafft, Liepai auch vorzeitig zu besiegen.
Ja, was Malik Scott und Manuel Char nicht geschafft haben, ob er das schafft.
Eben.
Aber und ich würde einfach. Nee, aber weiß ich nicht. Liepai ist natürlich
gut abgehangen.
Ja, und war halt auch nie wirklich gut.
Nö, aber halt durch seinen Sieg über Boitsov hat er ihn hochgekriegt. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, weil der Dennis Boitsov auch ein guter Boxer, aber mit einem künstlichen Kampfrekord, weil der den geschlagen hat, war der Pflichtherausforderer von Wladimir Klitschko.
Ja, aber ich meine, Boitsov, wer weiß, in welchem Zustand er damals überhaupt noch war, ne? Das ist die andere Frage. Aber ja, aber ich würde klar mit Parker gehen, ich würde, vorzeitigen Sieg für Runde 5-6, sowas, würde ich ihm schon zutrauen. Also ich glaube nicht, dass er über die Runden geht mit Liepai.
Ja, und damit ist die Vorschau auch zu Ende, dann denke ich, können wir das auch abschließen?
Es ist nicht so viel, ne?
Nee, ist nicht so viel. Und wir haben sogar noch was vergessen, fällt mir gerade ein. Imano, wenn ich dich nochmal damit reinnehmen könnte. Denn es fand ja auch noch letzten Sonntag ein Kampf statt zwischen Ilunga Makabo und Dimitri Kudryashov. Den Kampf hast du ja auch gesehen. Vielleicht kannst du uns da noch zu was sagen, weil den haben wir eben vergessen noch zu erwähnen.
Ja, war auch ein sehr spektakuläres Gefecht. Zweier hochkarätiger K.O. Schläger und Makabu, kennen wir vielleicht noch aus dem Bellu-Kampf zum Beispiel, wo er dann doch, das war ein bisschen
skurril, blöd. Ne?
Ja.
ich bin ja vor dem Kampf voll mit Makabu gegangen und als ich die erste Runde gesehen habe, habe ich mich auch eigentlich sehr bestätigt gefühlt. Nur dass der Bellu den dann in der dritten Runde richtig ausnockt, da dachte ich auch so, wie ist das denn jetzt passiert?
Genau, und deswegen habe ich auch nicht auf die Quote von Makabu gegen Kudryavtschow gesetzt, weil ich dachte, wenn du von einem Bellu ausgenockt wirst in drei Runden, dann solltest du auch eine Linke von Kudryavtschow wahrscheinlich eher nicht so nehmen können. Dann noch auswärts habe ich dann doch dazu animiert zu sagen, nein, weil ich dachte, Kudryavtschow ist ja sehr labil und ist langsam und hat keine Kondition und auch sein Kinn ist...
Ja, was heißt labil? So, Ich glaube, seit der das erste Mal seine Niederlage hat, ist der labil.
Weil, ja, er hat keine
Defensive. Das haben so viele Boxer an sich. Ich sag mal, auch diesen Nimbus des Unbesiegbaren, den haben jetzt so Boxer wie auch Kovalev. Der ist weg. Und die boxen auch nicht mehr so wie früher. dieser Vorwärtsgang und alles reinhauen, das weg. Oder hier, überleg mal, wie früher David Price auf die Leute losgegangen ist.
Das ist richtig, ja.
Hey, heute denkst du auch so, hoffentlich kriege ich nicht wieder was ab. Und
ja, ja, stimmt, ja.
Die sind gebrochen. Und Kudryashov ist für mich auch so einer.
Ja, ich würde sagen, er war halt noch nie was, finde ich. Also er hat halt seine Waffen, Offensivwaffen halt, aber er ist halt schon immer sehr, sehr offensiv gut gewesen, aber natürlich sehr limitiert, was die Defensive angeht. Also nimmt jeder Hand, das war früher schon so. Und jetzt hat er halt natürlich gegen auch relativ viele harte Puncher geboxt und ja, das wurde ihm jetzt auch wieder zum Verhängnis gegen Makabu. Man hat ja gesehen, er ist offensiv stark, er hat da auch gute Dinger drin gehabt, gerade in den ersten Runden hat er den Makabu doch durchaus das ein oder andere Mal sehr gut getroffen, aber dann, ja, hat ihn einmal angeschlagen gehabt und Makabu, ich glaube in der zweiten Runde war das, Makabu ist dann auch in die Seile zurückgefallen und er versucht nachzusetzen und ist aber dann irgendwie in einen Konter reingelaufen. Man kam halt einfach in die Aktion einmal reingeschlagen, in die Offensivaktion von Kudryashov und hat ihn dann voll getroffen am Kinn und er musste schwer runter. War noch 20 Sekunden auf der Uhr, er kam da hoch, war auch wieder bei 5-6 oben, war alles gut, zeigt an, ich kann weitermachen, so, und dann, ja klar, Makabu versucht dann natürlich andersrum zu finishen, hat dann nochmal zwei, drei richtige Bomben drin und mit der Rundenglocke war es, glaube ich, hat er dann nochmal so einen richtigen Volltreffer drin gehabt gegen Kudryashov und der war dann wirklich fast stehend K.O., ging dann noch in die zur Ecke so und setzt sich hin, gut, klar, Rundenpause, dann hat er sich wieder einigermaßen gefangen und dann war es halt ein kompletter Brawl, also da haben die beide versucht, sich gegenseitig zu finishen, beide haben nur noch irgendwelche Bomben geschlagen und ja, waren auch beide durchaus immer angeklingelt, so dritte, vierte Runde. Ich glaube, es war dann in Runde 5, wenn ich mich nicht täusche, wo dann ja Kudryashov komplett, also die Nase war durch, das war ein Nasenbeinbruch wahrscheinlich oder irgendwie sowas, war, hat auch irgendwie am Auge alles komplett war blau am Anschwellen, die haben ihn dann zum Ringarzt geschickt, Ringärztin war übrigens eine sehr hübsche, da könnt ihr mal reingucken in die Wiederholung, da gab es auch lustige Kommentare zu sehen in diversen Medien. Sie meinte aber, es ist continue, er kann auch mal weitermachen. Und dann, ja, er hat keine Kondition mehr gehabt, die Luft war weg, war aber nur noch ein lebender Sandsack, ist dann immer total hart getroffen worden. Ringrichter ist dann irgendwann dazwischen gegangen, hat ihn dann gestoppt, den Kampf. Da gibt es viele, die sagen, naja, muss man nicht abbrechen. Ich denke auch, muss man nicht, kann man laufen lassen, aber er war müde. Und auch seine Schläge, die er noch gebracht hat, waren einfach nur noch so, ich weiß nicht, also, ja, Alibi halt, er hat was versucht, aber da war nichts mehr dahinter. Ich denke, der hätte nur noch zwei, drei Runden vielleicht Punishment bekommen und wäre dann noch schlimmer gezeichnet worden. Ich denke, die Stoppage ist vertretbar. Klar kann man sagen, okay, ist zu früh, aber ich finde, es war okay, weil er war, wie gesagt, fertig und auch hart getroffen, Nase kaputt, schwer am Bluten. Ist in Ordnung und dann verdient der Sieg für Makabu auswärts in Russland. Starker Sieg auf jeden Fall für ihn. Ja, und für Kudryashov, ich glaube mittlerweile die dritte Niederlage. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt ein
Rekord.
Das ist ja auch dreimal vorzeitig. Weiß ich nicht, was da die Ambitionen sind. Ob das vielleicht dann so ein Shakir wird, der dann vielleicht auch seine Karriere dann beendet. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, er ist nicht schlecht. Offensiv, wie gesagt, die Linken und so, die sind knackig, aber auch nur die ersten drei, vier Runden lang und Kondition ist nicht da. Defensive ist nicht da, harte Niederlagen, viel Punishment kassiert. Ich denke, Weltmeister zu werden, eher unrealistisch. Sollte man überdenken, ob er da vielleicht nicht, wenn er weiter kämpft, dann vielleicht nicht gegen diese Hammer-Puncher irgendwie, eher so Felix Sturm-like oder so, dann wäre das vielleicht gesünder, aber naja, wir werden sehen.
Gut. Makabu
muss man dann schauen, wie es weitergeht.
Aber jetzt kann ich das machen.
Wenn die Glocken geläutet, ja.
Genau, jetzt kann ich sagen, Rückblick und Vorschau sind abgearbeitet. Was haben wir an Nachrichten? Nicht wirklich was. Christina Hammer trainiert jetzt bei Jürgen Brämer. Brämer schafft sich also ein größeres Portfolio jetzt an Boxern, die er trainiert. Man darf gespannt sein, was möglich ist. Aber solange Clarissa Shields da ist, wird Christina Hammer nicht wieder Weltmeisterin werden. Zuhörerfragen gab es jetzt großartig nichts. Habt ihr noch was, Jungs?
So, erstmal nichts, ne?
Nö, ich auch nicht.
Dann würde ich außer sagen, Erkältung.
Ja, außer Erkältung und Ohrenschmerzen. Aber gut, das ist ja momentan bei den Temperaturwechseln, die wir hier in Westdeutschland haben, auch gar nicht mal so abwegig. Das kann ja schnell passieren.
Ja.
Ja, soll wohl, was eine Neuigkeit ist, aber es ist jetzt erst noch nicht fest. Und zweitens ist es noch lange hin, knapp ein Jahr. nächstes Jahr wohl zwischen Februar und März soll es wohl zum Rematch Wilder gegen Tyson Fury kommen, laut Eddie Hearn, der das bei Instagram und bei einem Interview so gesagt hat. Das ist die Planung. Ja, so plant man.
Was hat denn Eddie Hearn mit Wilder und Fury zu tun?
Er wurde interviewt diesbezüglich und hat da wohl auch Kontakte da zu dem Manager von Fury und hat da ein Statement rausgehauen, dass er die Informationen hat. So. Er wurde auch zur Lage von Joshua befragt, wie es da jetzt
weitergeht. Ja gut, jetzt muss erstmal der Rematch von Ruiz rein. Also Park, dieses Jahr ist da eh nichts zu machen.
Da geht nichts. Ja, da hat er sich zu geäußert. Und ich meine, gut, Eddie Hearn ist ja jetzt schon, ich denke mal, klar, im Business, die sind ja kommerziell untereinander ja auch. Ich denke, das wird dann schon möglicherweise stimmen. Aber ja, sind wir mal gespannt dann, wenn es dazu kommt, dann im Frühjahr nächsten Jahres, wäre ja schön. Sieht dann wohl so aus, wie gesagt, Fury gegen Miller dann wohl vorher noch, Wilder vorher noch gegen Ortiz, wenn die beide dann gewinnen, sollen es dann.
Was ja auf jeden Fall keine schlechten Kämpfe sind. Also im Schwergewicht passiert noch was, es passiert leider nur nicht das, was alle sehen wollen.
Das stimmt. Ja, beide müssen die Dinge auch halt erstmal gewinnen. Sind interessante Gegner, klar, sollten sie schon machen, aber wer weiß. Also jetzt nach dem letzten Joshua-Kampf muss man ja ein bisschen vorsichtiger sein, was man bei einer Prediction sagt.
Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Wir hören uns Anfang Juli wieder. Bleibt uns bis dahin gewogen, schreibt uns Fragen, wenn ihr irgendwelche haben solltet. Und liked uns, teilt uns. Wir sind immer noch dabei, unsere Homepage zu überarbeiten. Also das kann noch ein bisschen dauern. Deswegen wird dieser Podcast wahrscheinlich auch erstmal in irgendwelchen Feeds auftauchen und bei YouTube. Und ja, in diesem Sinne, haut rein. Wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.